Heute ist der sogenannte Israel-Sonntag und es ist gut und wichtig, dass wir als Kirchen einmal im Jahr ganz besonders unser Verhältnis zu unseren jüdischen Schwestern und Brüdern bedenken. Und ich freue mich sehr, an diesem Israel-Sonntag heute predigen zu können, was nicht nur an der famosen Musik von euch dreien liegt, sondern auch daran, dass ich mit dem Judentum eine besondere Beziehung habe. Im Rahmen meines Theologiestudiums habe ich nämlich im Jahr 2000, 2001 ein Jahr in Jerusalem verbracht und dort an der Hebräischen Universität Judentum und jüdisch-christlichen Dialog studiert. Ich habe damals gewohnt in Mea Shearim am Rande des ultraorthodoxen Viertels und allein diese beiden Kombinationen, Studium in Israel und bei den Ultraorthodoxen als Christ zu leben, zeigt euch, dass es eine tolle, dass es eine interessante und eine wunderbare Zeit dieses Jahr für mich war. In diesem Jahr sind Freundschaften zu zahlreichen Juden entstanden, zu sehr vielen unterschiedlichsten Christen und auch zu Muslimen, die mich bis heute prägen und die mich bis heute begleiten. Heute also der Israel-Sonntag und damit geben wir als Kirche zum Ausdruck, dass Juden und Christen in einer sehr besonderen Beziehung zueinander stehen. Und es ist wichtig, dass wir uns immer wieder neu damit auseinandersetzen, denn wir als Deutsche wissen, wie diese Beziehung unsererseits und ehrlicherweise auch christlicherseits belastet wurde. Im Dritten Reich sind beinahe 6 Millionen Menschen durch deutsche Hände umgebracht worden, 6 Millionen Juden. Und diese Katastrophe Hebräisch Shoah hat eine Narbe in unserer deutschen Identität hinterlassen, aber natürlich auch in der jüdischen. Und auch viele Christen und Kirchen haben ihren Teil zur Judenverfolgung beigetragen, indem sie das Judentum zumeist als gescheiterte Religion betrachteten oder bestenfalls als eine Art Vorgängerreligion. Dann kam aber das Christentum, die wahre Religion, die dann das Judentum abgelöst hat. So bin ich froh, dass gerade unsere Landeskirche, über die man sehr viel Kritisches sagen kann, aber an diesem Punkt muss man sie wirklich loben, dass unsere Landeskirche als zweite aller deutschen Landeskirche 1991 in ihren Grundartikel zwei Sätze aufgenommen hat, die die Beziehung zwischen uns Christen und den Juden beschreibt. Dort heißt es, aus Blindheit und Schuld zur Umkehr gerufen, bezeugt sie, die EKHN, neu die bleibende Erwählung der Juden und Gottes Bund mit ihnen. Das Bekenntnis zu Jesus Christus schließt dieses Zeugnis ein. Es wurde endlich anerkannt, auch ganz offiziell, dass das Christentum und das Judentum eine gemeinsame Wurzel haben. Ja, das Christentum ist aus dem Judentum hervorgegangen. Sani hat das schon gesagt. Die Psalme verbinden uns mit den Juden. Das ganze Alte Testament ist Teil unserer christlichen Bibel. Jesus war Jude, er war verwurzelt im Judentum. Wir haben so viele Glaubensinhalte mit den Juden gemeinsam, die wir nicht einfach wegwischen können, denn dann würden wir uns von unserer Wurzel entfernen. Und so sagte Papst Franziskus auf seiner Israelreise 2014 sehr richtig, wer Christ ist, kann kein Antisemit sein. Wir Christen sind durch den Juden Jesus in die Geschichte des Volkes Israel mit hineingenommen. Und so sieht es auch Paulus, der im Römerbrief im heutigen Predigttext schreibt. Für das, was ich jetzt sage, rufe ich Christus als Zeugen an. Es ist die Wahrheit, ich lüge nicht. Auch mein Gewissen bezeugt es, das vom Heiligen Geist bestätigt wird. Ich bin tief traurig und es quält mich unablässig, wenn ich an meine Brüder und Schwestern denke, die Menschen aus meinem Volk. Wenn es möglich wäre, würde ich es auf mich nehmen, selbst an ihrer Stelle verflucht und für immer von Christus getrennt zu sein. Sie sind doch Israel, das von Gott erwählte Volk. Ihnen gehört das Vorrecht, Kinder Gottes zu sein. Ihnen offenbarte er seine Herrlichkeit. Mit ihnen hat er wiederholt seinen Bund geschlossen. Ihnen hat er sein Gesetz gegeben und die Verheißungen. Ihnen hat er das künftige Heil versprochen. Sie sind die Nachkommen der von Gott erwählten Väter. Und zu ihnen zählt nach seiner menschlichen Herkunft auch Christus, der versprochene Retter. Dafür sei Gott, der Herr über alles, in Ewigkeit gepriesen. Es kann keine Rede davon sein, dass dies alles nicht mehr gilt und also das Wort Gottes ungültig geworden ist. Aber nicht alle Israeliten gehören wirklich zu Israel. Und nicht alle leiblichen Nachkommen Abrahams sind als solche schon Abrahams Kinder. Gott sagte zu Abraham, Durch Isaak gebe ich dir die Nachkommen, die ich dir versprochen habe. Das heißt, nicht die natürliche Abstammung von Abraham, sondern erst die göttliche Zusage macht zu echten Abrahams Kindern und damit zu Kindern Gottes. Wir spüren diesen Predigttext ab. Paulus stellt hier sehr grundsätzliche Überlegungen an. Und bei diesen Überlegungen lässt ihn seine Vergangenheit keine Ruhe. Nur zur Erinnerung, Paulus kämpfte zunächst als religiöser, jüdischer Fundamentalist die neue christliche Bewegung. Er ließ Christen sogar hinrichten. Und dann hatte er vor Damaskus sein Bekehrungserlebnis mit Jesus, was ihm eine 180-Grad-Wende im Leben brachte. Sein gewalttätiger Feldzug gegen die Christen beendete er. Er schloss sich den Christen damals noch eine innerjüdische Bewegung an. Er ließ sich taufen und der Rest ist Geschichte. Paulus wurde zum wichtigsten und größten Missionar der frühen Christenheit. Er war es, der das Christentum nach Europa brachte und unzählige Gemeinden gründete. Aber er betont auch immer wieder, obwohl er Christ wurde, hat er mit seiner jüdischen Vergangenheit nicht abgeschlossen. Und das Bekehrungserlebnis wäre völlig missverstanden, wenn wir es als eine Abkehr von Paulus von der Geschichte Israels, sozusagen als Kappung seiner Wurzeln sehen würden. Vielmehr versteht Paulus nämlich Jesus Christus und seine Botschaft als Teil der Geschichte, auch Teil der Verheißung Israels. Und darum, am Anfang des Predigttextes, verweist Paulus auch voller Begeisterung für all das, was der Schöpfer von Himmel und Erde Gutes dem Volk Israel getan hat. Er erinnert nochmal daran, an die Erwählung Israels als Zeichen für die Treue Gottes. Er benennt die Gesetze, also die Tora, ohne die es kein menschliches Miteinander geben kann. Und er verweist schließlich auf den Juden Jesus Christus selbst, mit dem Gott alle Verheißung erneuert und auf die ganze Welt bezogen hat. Er betont, Jesus Christus ist eben nicht das Ende der Verheißung, sondern Paulus sieht in ihm die Erfüllung der großen Verheißungsgeschichte Gottes. Und diese dreifache Nennung erfüllt ihn voller Lob und voller Dank. Und so erachtet es Paulus als bleibendes Glück, in dieser großen Tradition eingebunden zu sein. Er sagt in Vers 6, es kann keine Rede davon sein, dass dies alles nicht mehr gilt und also das Wort Gottes ungültig geworden ist. Doch nun hat Paulus ein Problem. Mit einer Entwicklung kommt er nicht klar und er benennt sie auch. Er versteht nicht, warum sich die Juden seiner Zeit Jesus Christus verweigern. Warum sehen so viele Juden in Jesus nicht den Messias? Er selbst versteht ja, und für ihn ist es so klar, dass Jesus die Erfüllung des Alten Testamentes ist, dass er der von Gott geschickte Messias ist. Gleichzeitig erkennt er, viele Juden sehen das anders. In dieser Spannung lebt er. Wie gesagt, es ist für ihn absolut ausgeschlossen, sich wegen dieser Verweigerung zahlreicher Juden völlig von Israel zu trennen. Er betont es nochmal, indem er sagt, sie sind die Nachkommen der von Gott erwählten Väter. Und zu ihnen zählt nach seiner menschlichen Herkunft auch Christus, der versprochene Retter. Dafür sei Gott, der Herr, über alles in Ewigkeit gepriesen. Amen. Und damit widersteht Paulus Gott sei Dank einer Versuchung, die schon in der frühen Christenheit begann, nämlich zu sagen, Jesus hat das Judentum überboten und der Umkehrschluss, deshalb verachten wir Israel, deshalb verachten wir die Juden. Paulus dagegen in der Bibel argumentiert und sagt, die bisherige Verheißungsgeschichte hat dennoch alle Gültigkeit. Israel ist weiterhin Gottes erwähltes Volk. Durch das Kommen von Jesus Christus ist diese Kindschaft Gottes nicht außer Kraft gesetzt. Und er argumentiert weiter und sagt, durch Jesus Christus hat sich diese Kindschaft Gottes aber erweitert. Nicht nur das Volk Israel ist erwähltes Volk Gottes, sondern nun, durch Jesus Christus, kann dieses Erlösertum auch in die ganze Welt gebracht werden. Die Bibel spricht dann von Heiden, von Menschen wie du und ich, die eben nicht von Geburt an Juden sind, die aber Jesus Christus als Messias anerkennen können. Und was Paulus dann in der Tat sehr kritisch über die Juden sagt, meint er aber nicht als eine Verachtung des gesamten Volkes, sondern er bezieht es auf einen Punkt, nämlich auf die natürliche Exklusivität. Er kritisiert und sagt, allein weil sie als Juden geboren sind, erlangen sie das Heil, die Liebe Gottes eben nicht. Nicht die Geburt als Jude macht dich automatisch selig. Dagegen formuliert er seine Kritik in den Versen 6 bis 8, wo er schreibt, nicht alle Israeliten gehören wirklich zu Israel und nicht alle leiblichen Nachkommen Abrahams sind als solche schon Abrahams Kinder. Nicht die natürliche Abstammung von Abraham, sondern erst die göttliche Zusage macht zu echten Abrahams Kindern und damit zu Kindern Gottes. Und weiter sagt er, Gott spricht, es liegt in meiner freien Entscheidung, wem ich meine Gnade erweise. Es ist alleine meine Sache, wem ich mein Erbarmen schenke. Es kommt also nicht auf den Willen und die Anstrengung des Menschen an, sondern einzig auf Gott und sein Erbarmen. Hier ein kurzer Nebenbemerkung, die mir aber sehr, sehr, sehr wichtig ist, weil selbst an der Universität wird oft noch so argumentiert und meiner Ansicht nach zu wenig von klugen Professoren unterbunden. Dieses Zitat von Gnade und Erbarmen stammt aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch Mose. Nur so viel in aller Kürze zu dem weit verbreiteten Missverständnis. Das Alte Testament ist Gesetz und Strafe Gottes und das Neue Testament ist Evangelium und die Liebe Gottes. Das ist sachlich falsch. Auch im Alten Testament gibt es viele Aussagen über die Liebe und die Gnade Gottes und auch im Neuen Testament wird vom Gericht und der Strafe und der Strenge Gottes immer wieder gesprochen. Beide Testamente, das Alte und das Neue Testament, enthalten Gesetz und Evangelium, Strenge und die Liebe Gottes. Das ganz kurz nebenbei. Zurück zum Predigttext. Paulus spricht davon, dass es Gottes Entscheidung ist, wem er Gnade und wem er Erbarmen schenkt. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen und schaut mal auf euer Leben. Gott entscheidet, wem er Erbarmen und Gnade gibt. Gott. Nicht die Kirchenmitgliedschaft oder ich oder du über andere. Gott. Gott entscheidet, wem er seine Gnade und sein Erbarmen schenkt. Und welch eine grandiose Erkenntnis, die wir doch oft in unserem Alltag so vergessen, wenn wir aburteilen über andere. Es ist Gottes Sache, wem er seine Gnade gibt. Und unsere Aufgabe ist es, Zeugen zu sein, aber nicht Verteidiger Gottes. Das hat Gott gar nicht nötig. Das kann er sehr gut alleine entscheiden. Und das ist der springende Punkt. Wir sollen uns der Gnade und der Liebe Gottes öffnen, unsere Erfahrungen mit Gott machen, natürlich, aber letztlich ihn über richtig und falsch entscheiden lassen. Und wenn wir das ernst nehmen, dann bedeutet das auch, dass wir es für möglich halten können, dass vielleicht andere Menschen auch was Wahres von Gott erkannt haben. Und genau darin war Jesus ein Vorbild, dass er andere Menschen nicht verurteilt hat, sondern dass er wahrgenommen hat und in den Dialog getreten ist. Er war kein Rechthaber, Fanatiker oder ein engstirniger Missionar, sondern einer, der mit der Liebe und der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes auf die Menschen zugegangen ist und davon geredet hat. Und nicht von richtig und falsch. Er hat sich mit Unreinen, mit Prostituierten, mit falschgläubigen Samaritern, Zöllnern getroffen und auseinandergesetzt und ihnen die Liebe Gottes nahegebracht, bedingungslos. Und hier können wir Christen etwas von dem Juden Jesus, aber auch von den Juden allgemein lernen. Juden haben sich immer gefreut, wenn Menschen Juden wurden, aber sie haben nie Mission betrieben. Sie haben nie Mission betrieben, bis heute. Sie haben sich immer gefreut, wenn Menschen den allmächtigen Gott als Schöpfer anerkannt haben und mit ihm Erfahrung gemacht haben. Aber sie haben nicht gesagt, im zweiten Schritt musst du Jude werden. Keiner musste seine Kultur, keiner musste seine Religion aufgeben, wenn er an den allmächtigen Schöpfer, an den die Juden und an den wir Christen glauben, glaubten. Und das Alte Testament, liest es mal mit Blick auf diesen Aspekt, ist voll von Geschichten, wo Menschen, Nicht-Juden, Erkenntnisse über Gott den Vater erlangt haben und dann zurückgekehrt sind in ihre Kultur, sogar zurückgekehrt sind in ihre Religion und nicht Juden wurden und trotzdem was Wahres von dem Schöpfer von Himmel und Erde erkannt haben. Etwas überspitzt ausgedrückt, sie sind zurück zu ihren Priestern und Medizinmännern gekehrt, zu ihren Altären und Tempeln und haben dort Erkenntnis und Weisungen des Gottes, an den die Juden und wir Christen glauben, befolgt. Drei kurze Beispiele dazu. Ich denke an Ruth im Alten Testament. Sie ist Moabiterin und sie folgt ihrer Familie, ihrer angeheirateten Familie zurück nach Israel und sie sagt, euer Gott ist mein Gott. Und dennoch wurde sie niemals Jüdin. Oder Saba, die Königin von Äthiopien, die den berühmten König Salomon besuchte, um von seiner Weisheit zu lernen. Und sie lobt Gott, den Gott Israels, erkennt ihn an und wird dennoch nicht Jüdin, sondern kehrt zurück in ihre ostafrikanische Stammesreligion und erzählt dort von diesem Gott. Und auch die Sterndeuter im Neuen Testament, die vor Jesus Christus niederknien und ihm Geschenke machen, wurden nicht Juden und schon gar nicht Christen, sondern sie sind gesegnet und erfüllt und mit neuen Erfahrungen zurückgekehrt in ihre Länder, ohne Juden oder gar Christen zu werden. Das Judentum betreibt keine Mission, es fordert nicht auf, Juden zu werden, aber es erzählt und schwärmt von ihren Erfahrungen mit Gott. Es erzählt davon, was sie erlebt haben. Und so ist das Judentum seinen Auftrag nachgekommen, Licht für die Völker zu sein, wie es in Jesaja heißt. Nochmal dieser sehr wichtige Vers. Gott spricht, es liegt in meiner freien Entscheidung, wem ich meine Gnade erweise. Es ist allein meine Sache, wem ich mein Erbarmen schenke. Es kommt also nicht auf den Willen und die Anstrengung des Menschen an, sondern einzig auf Gott und sein Erbarmen. Wenn ich was gelernt habe von den Juden und wenn es mein Wunsch ist, dass ihr etwas lernt vom Judentum, dann diese große Gelassenheit, diese große Toleranz und diese tiefe Demut anderen Menschen gegenüber. Denn wenn wir ehrlich sind, wenn ich diese Worte über Gott in mein Leben lasse, dann merke ich, dass ich mein Leben lang, mein Glaubensleben lang auf dem Weg bin und nicht alles weiß. Mein Tun ist unvollkommen und bruchstückhaft. Mein Glaube ist Fragment. Und auch mein Wissen und all meine Erkenntnis ist, wie es Paulus an anderer Stelle schreibt, Stückwerk. Und deshalb bin ich auf andere angewiesen, auf ihre Erfahrung und ihre Erkenntnis, damit mein Glaube weiter wird und größer wird und klarer wird. Und das, was für mich als Einzelperson gilt, gilt natürlich auch für eine Religion, gilt natürlich auch für uns Christen. Auch das Christentum ist ergänzungsbedürftig durch die anderen Religionen. Wir brauchen zur Erkenntnis der Wahrheit auch Impulse von anderen Menschen und anderen Religionen. Wir haben ihnen zu sagen, was wir als richtig erkannt haben und erfahren haben. Aber wir hören auch auf ihre Erkenntnisse und ihre Erfahrungen. Hören und reden, reden und hören. Das fördert und bereichert die anderen wie uns selbst. Und das ist dann wahrer Dialog und nicht dieses unsägliche Talkshow, dieses Aneinanderschreien und ich habe die Wahrheit und ich weiß alles besser als du, sondern das ist Dialog. Von sich erzählen, das sind meine Erfahrungen und jetzt höre ich von deinen Erfahrungen. Und vielleicht sind die gleich, aber vielleicht sind die auch ganz unterschiedlich. Aber ich lerne von dir und ich lade dich ein, von mir zu lernen. Wir sind gemeinsam auf dem Weg. Wir sind eine Weggemeinschaft als Christen, aber wir sind auch eine Dialoggemeinschaft mit anderen Religionen. Und solange wir nicht am Ziel sind und am Ziel, werden wir erst im Himmel, im Paradies sein. Solange sind wir auf das Hören und Reden, auf geteilte Erfahrungen und Erkenntnisse angewiesen. Und ich bin fest davon überzeugt, das ist ein wichtiger Schritt, der unseren Glauben bereichert, der unserer ganzen Gesellschaft gut tut. Und ein wichtiger Schritt zum wahren Frieden in dieser Welt. Und mein Wunsch ist, dass wir als Christen unseren Teil dazu beitragen.